Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit dem Oaks-Gründer Marcel Broth. Marcel will mit seinem Startup eine neue Zahlungsmethode etablieren unter dem Label Save Now Buy Later. Dafür hat Marcel im vergangenen Jahr Oaks gegründet. Man spart beispielsweise auf eine Couch und erhält dafür einen Rabatt. Das Fintech arbeitet seit neuestem mit dem Möbelhaus Poco zusammen. Warum er das nicht als Gegenmodell zu Klarna sieht, wie die Bezahlmethode groß werden kann und über seine Karriere bei dem E-Zigaretten-Startup Juul hat Marcel im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Marcel, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kasper.
Marcel, du hast ja irgendwie eine ziemlich wilde Biografie, muss man sagen. Bist eigentlich mal bei einer Beratung gestartet. Das war vielleicht noch nicht so wild, aber dann warst du eine Zeit lang im Crypto-Space unterwegs, hast dann Startup gegründet, hast so ein ICO eingesammelt, warst dann im Management der E-Zigaretten-Firma Juul, die ja einige vielleicht auch kennen. Wie kam es zu diesem Werdegang?
Ja, also ich glaube, angefangen hat ja alles nochmal ganz konservativ. Ich habe ja Mathe studiert und bin ja Nerd vom Background, da war noch alles in Ordnung. Aber ich glaube, nach meinem ersten Internship in Investmentbanking habe ich dann mit Thorsten das erste Startup schon während dem Studium gegründet.
Das ist und dein heutiger Mitgründer auch.
Das ist mein heutiger Mitgründer, genau. Wir kennen uns seit Schulzeiten. Und ja, ich glaube, das berichten ja ganz viele Gründer. Wenn man mal anfängt mit dem Startup-Thema, dann lässt einen das nicht mehr los. Ja, und insofern war ich auch bei BCG nach 3 Jahren auf der Suche, was gibt es zu tun, was gibt es Spannendes da draußen. Und das Thema Blockchain, Fintech fand ich natürlich sehr spannend. Und 2018 war das natürlich auch so eine ganz andere Welle, noch als heute. Aber durfte, glaube ich, unglaublich viel lernen. War ein halbes Jahr lang in China unterwegs, in Beijing und Shanghai. Und habe dort erfahren, wie vibrant ja, diese ganze Tech-Community dort ist. Und ja, bin dankbar für all diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt heute auch mit einbringe ins heutige Gründerleben bei Oaks.
Was habt ihr da mit dem Blockchain-Unternehmen ganz konkret gemacht?
Also ganz konkret, es war keine Gründung von Thorsten und von mir, sondern wir sind eigentlich ein existierendes Unternehmen mit reingegangen. Da ging es um Loyalty-Punkte für B2C-Companies. Und letztendlich ging es darum, Käufe zu incentivieren mit branded Tokens. Ja, das heißt, Consumer Brands konnten mit unserer Infrastruktur eigene Coins rausgeben und die haben wir dann auch auf verschiedenen Retail-Produkten distributed tatsächlich.
Warum hat das letztendlich nicht geklappt?
Ich würde nicht sagen, dass es nicht geklappt hat. Ja, die Firma existiert heute weiterhin. Ich glaube, das ist ein Thema, das hat damals sehr stark vom Marketing gelebt. Ja, dieser Perceived Value of Crypto, sagen wir mal, auf den einige Firmen dann mit aufgesprungen sind. Und 2018 hatte sich der Markt ja dann auch ein bisschen rückwärts entwickelt, was dazu geführt hat, dass einmal die Funds, die wir eingesammelt haben, es waren damals 8 Millionen, die haben wir natürlich schön in Ethereum gelassen, die sind ein bisschen zusammengeschmolzen. Das heißt, intern das Team zu halten war schwierig. Und der zweite Punkt ist auch der Appetit der Marken, ja, und der Konsumenten, auf diese Krypto-Themen draufzuspringen, war nicht mehr so groß. Das heißt, das Geschäftsmodell war sehr, sehr abhängig letztendlich von dieser ganzen Krypto-Bewegung. Und das, glaube ich, auch ein Unterschied zu dem, was wir heute bei Oaks machen, ja, was, glaube ich, viel mehr in Fundamentalwerten verankert ist.
Aber gab es denn irgendwie große Marken, die diese Token eingesetzt haben? Weil ich meine, man sieht ja rechts und links schon Nike und Co., die mit so NFT-Sachen experimentieren. Richtig. Das ist ja, liegt das ja gar nicht so weit von entfernt. Also gab es da große Marken, die da aufgesprungen sind?
Also ein Beispiel ist eine Kaffeefirma tatsächlich, Latesso heißen die. Und die haben tatsächlich in mehreren Ländern insgesamt 7 Millionen Kaffees verkauft an Endkunden, die dann auch Coins sozusagen auf der Verpackung hatten, die eingelöst werden konnten. Und daraus ist dann so ein Loyalty-Thema entstanden.
Okay, okay. Und wie kam es dann zu deinem Wechsel zu Juul?
Eigentlich per Zufall. Also ich war, wie gesagt, sehr viel in Asien unterwegs und ein Bekannter, der sehr früh in den USA Juul mit aufgebaut hatte, hat gesagt, wir gehen jetzt nach EMEA und machen dort verschiedene Märkte auf. Und das hat mich einfach von der kommerziellen Aufgabe sehr interessiert. Ja, Ist natürlich ein kontroverses Thema. E-Zigaretten musste mich damit erstmal so auseinandersetzen. Kann ich das irgendwie leben? Ja, habe aber verstanden, dass dieses Silicon Valley Startup aus San Francisco dort die Mission hatte, eigentlich Zigarettenfirmen kaputt zu machen. Ja, und hatte eigentlich eine höhere Aufgabe. Und insofern mit viel Funding haben wir dann in der Schweiz gestartet, Schweiz geöffnet. Später war ich auch in Österreich und in Deutschland aktiv. Und ja, durfte dann auch Sales Teams dort leiten und wirklich in, ja, ich glaube, 9 Monaten einen extremen Aufschwung miterleben. Ja, so ein bisschen wie aus Rocket-Internet-Zeiten, man das noch von früher kennt. Und gleichzeitig aber auch eine andere Phase dann, als es regulatorische Krisen gab in den USA, in dem wir dann die Operations in EMEA auch Stück für Stück wieder zurückskaliert haben. Und auch für diese toughen Zeiten wurde dann sehr, ich sag mal, missionsgetriebene Teams, die sehr stark zusammenhalten, auch wieder zurückskalieren musst, nimmt man sehr, sehr viel mit, wenn man im Leadership-Team ist. Was, glaube ich, dazugehört. Ja, Startup hat diese Hype-Phasen, Startup hat aber auch Phasen, wo man eng zusammenhalten muss. Und ja, deswegen versuche ich auch heute immer heads down zu sein, execute und humble, ja.
Okay.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Und wie hast du diese Gewissensfrage, die du gerade schon angesprochen hast, für dich auch im Verlauf dieser Zeit beantwortet? Weil es gibt ja, glaube ich, wissenschaftliches am Ende, gibt es Hinweise darauf, dass es trotzdem ja gefährlich ist, die E-Zigarette, und trotzdem gesundheitsschädlich ist. Und der Vorwurf ist, da wird eine junge Generation jetzt wieder in eine Sucht reingezogen.
Ja, ich glaube, das ist das Letzte, was du sagst. Dieses Jugendthema ist auch irgendwas, was aufgekommen ist. Das hat sicherlich allen irgendwie, glaube ich, wenn ich so für unseren Kreis sprechen kann, irgendwie ins Gewissen gedrückt, ja, weil letztendlich geht es darum, kommen die Produkte in die richtigen Hände, ja, über die richtigen Marketingkanäle. Und der Ansatz ist ja eigentlich, dass man Raucher, die eine schwere Abhängigkeit haben, ja, letztendlich hilft, auf ein Produkt zu wechseln, was weniger schädlich ist. So wurde es damals geframed, ja. Und das funktioniert auch teilweise. Wenn man in die verschiedenen Länder guckt, stellen die sich unterschiedlich hinter diese Themen. In UK sind die extrem progressiv, wie sie damit umgehen. Aber die Regulierungen sind da alle irgendwo noch am Anfang. Und ich glaube, so auch aus heutiger Perspektive, mich persönlich ist für mich kein Produkt, was mich tangiert. Ja.
Also was du selber auch benutzt und wo du eine emotionale Verbindung zu hast.
Gar nicht, ich bin Sportler.
Okay. Aber als sozusagen Person, die das Sales-Teams geleitet hat, musstest du das dort dann irgendwie auch glaubhaft verkaufen?
Ja, natürlich, aber selbst bei uns in den Teams, ja, die Leute, die dort mit uns gearbeitet haben, viele von denen haben auch vorher bei Zigarettenfirmen gearbeitet, sind ehemalige Raucher gewesen, die es geschafft haben, von der Zigarette wegzukommen, dank Juul. Ja, und wenn du den Leuten dann mal zuhörst, wie sehr die das auch bewegt und was das für die bedeutet hat und wie glücklich die damit waren, dann ist das schon was nicht spurlos an dir vorbeigeht, auch wenn du selbst kein aktiver Nutzer bist.
Okay. Was für Dinge hast du dann quasi mitgenommen für deine Zeit bei Oaks, deiner Neugründung?
Also ich glaube, eine Sache, die man so aus der Retail-Industrie mitnimmt, ist ja ein extrem datengetriebenes Arbeiten. Ja, das unterschätzt man teilweise von außen, aber kommerziell werden da sehr viele Daten zusammengezogen aus dem Retail und wird versucht, sehr nah an dieses Konsumentenverhalten ranzukommen. Ja, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, wegen meinem quantitativen Hintergrund so an diesen Fundamentalwerten zu arbeiten. Ich glaube auch der Mut, mit dem die Firma aufgetreten ist, ja, wie schnell man letztendlich Märkte verändern kann, wie schnell man auch eine Marktführerposition übernehmen kann als neu eintretende US-Firma. Das ist etwas, was ich mitnehme. Und ich glaube auch dieses Thema Purpose, dieses Thema, gibt es etwas Positives, woran die Teams glauben, gibt es was Positives, warum eine Firma entsteht. Ja, das hat Auswirkungen auf Mitarbeiter, das hat Auswirkungen auf B2B-Kunden, auf Stakeholder, auf Investoren. Und das kann unfassbar positiv sein.
Okay. Und wie kam es dann zu Oaks und was ist da praktisch die Mission?
Ja, wie kam es zu Oaks? Ich glaube, der Thorsten und ich, wir hatten beide die Gelegenheit, in einem Sabbatical 3 Monate uns wieder zu finden. Vom Timing her hat es gepasst. Wir hatten schon länger wieder im Kopf, zusammen zu gründen. Und wir haben uns dann intensiver mit verschiedenen Trends auseinandergesetzt, dass wir diese Fintech-Ecke sehr, sehr spannend finden, weil Thorsten auch einen Background in Mathe hat und bei Finleap gearbeitet hat. Das war für uns relativ schnell klar. Und wir haben uns dann damit beschäftigt, was kann man machen mit Fintech-Infrastruktur, was Positives bewegt in einer Zeit, wo wir ja nach Corona letztendlich aus einer extremen Bubble im Tech-Bereich rausgekommen sind und wo natürlich auch bestimmte Konsumententrends entstehen. Ja. Insbesondere, wenn wir jetzt konkret darauf zu sprechen kommen, das Thema Inflation, das Thema Kaufkraftverlust und auch das Thema Sparen immer mehr in den Vordergrund gerückt ist bei den Menschen. Ja. Und das ist letztendlich auch die Mission, die wir bei Oaks entwickelt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich das Sparen, was viele so als irgendwie langweilig und verstaubt empfinden, ja, das wollen wir eigentlich modern machen und wollen es sexy machen und wollen den Leuten dabei helfen, ans Ziel zu kommen beim Sparen, bei Marken und bei Produkten.
Okay. Wie sieht das dann im Produkt ganz konkret aus? Wo kommt man mit euch in Berührung? Wie funktioniert das im Einzelnen?
Wir haben uns bei Oaks dafür entschieden, dass wir ganz eng mit Händlern zusammenarbeiten, vornehmlich im Online-Bereich, aber jetzt mittlerweile auch im Offline-Bereich. Und dort Händlern letztendlich eine neue Möglichkeit bieten, mit Kunden in Kontakt zu treten, sehr weit vor dem Kauf. Ja, also dort, wenn eigentlich Sparverhalten entsteht, wenn du sagst, ich möchte eigentlich Geld zur Seite legen für ein bestimmtes Produkt oder für eine bestimmte Marke, dann können Händler letztendlich die Offerte aussprechen und sagen, cool, Kaspar, fang doch an zu sparen. Ja, und dann incentivieren die das zusätzlich und geben eine Prämie zu deinem Sparfortschritt hinzu. Ja, und diese Infrastruktur, mit der das ermöglicht wird, das ist das, was wir bei Oaks gebaut haben.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mir einen Schreibtisch oder einen Fernseher kaufen will, gehe ich auf die Website des Online-Händlers und klicke dann an, ich kaufe jetzt nicht, sondern ich spare dann in bestimmten Raten auf das hin und kriege dann von dem Händler, weiß ich nicht, 10% Rabatt.
Genau, also so kannst du dir das vorstellen. Oaks ist wie so ein digitales Sparschwein, ja, mit dem du sparst und Händler geben dir sozusagen Prämien und Geld hinzu, dass du schneller an dein Ziel kommst. Die Interaktionspunkte dafür sind natürlich erstmal die Produktdetailseite, ja, können Banner auf der Homepage sein, kann aber auch letztendlich verknüpft sein mit CRM-Lösungen. Das Thema Warenkorbabbruch ist auch ein ganz großes Thema im Onlinehandel. Und überall dort kann man letztendlich an die Leute herantreten und sagen, neben jetzt kaufen und jetzt finanzieren, gibt es eine dritte Möglichkeit, die heißt, jetzt anfangen zu sparen.
Okay. Und aber eigentlich widerspricht das doch dem normalen, in Anführungsstrichen, Kaufsverhalten, wo man irgendwo sitzt und Impulskäufe macht, schnell was haben will. Das ist ja am Ende sozusagen das Gegenteil davon.
Du sprichst genau an, das Kaufverhalten. Ja, Kaufverhalten bedeutet aber auch, dass das Geld, um zu kaufen, jetzt letztendlich schon in der Tasche ist. Ja, die Frage, die wir eigentlich Händlern gestellt haben, in über 350 Händlergesprächen im ersten halben Jahr diesen Jahres, ist, wo kommt eigentlich das Geld her, was eure Kunden ausgeben? Ja, und was passiert, bevor sie das Geld haben? Und da kommt man letztendlich zu der Lösung, dass es ein ganz ausgeprägtes Sparverhalten gibt in Deutschland. Die Leute speziell in höherpreisigen Produktkategorien, das heißt Urlaub, Möbel, Elektronik, Schmuck, ja, wirklich viele Monate im Schnitt darauf hinarbeiten, dieses Geld sich zur Seite zu legen. Und letztendlich sind wir mit den Online-Händlern und auch Offline-Händlern darauf gekommen, dass wir früher in diese Customer Journey einsteigen wollen zusammen und dort schon früher eine Kundenbindung auslösen wollen vor dem Kauf.
Okay, und wo erreicht man dann die Leute, dass bevor sie quasi die Website vielleicht ansteuern, wo erreicht man ihn, was für einem Kontext, dass sie das dann auch auf dem Schirm haben?
Also die Punkte, die ich vorher angesprochen habe auf der Webseite, zum Beispiel die Produktdetailseite, die ist trotzdem ganz wichtig, ja, weil wenn ein Kaufwunsch und eine Kaufabsicht entsteht, dann sind alle Leute trotzdem auf den Webseiten unterwegs und informieren sich, vergleichen Produkte, vergleichen Preise, überlegen sich Budgets. Ja, also dieses Informieren, ja, und Vergleichen, das findet statt. Und das ist auch letztendlich der Grund dafür, wenn man sich diese durchschnittlichen Werte anguckt, dann ist das nur 1,5% von dem Traffic, der sich auf Webseiten befindet, im Schnitt in Europa, der letztendlich einen Kaufabschluss macht. Ja, 98,5% gehen wieder von dieser Webseite runter, ohne zu kaufen. Und ein Teil davon ist einfach noch nicht ready. Die sind noch nicht in der Situation, dass sie kaufen, sondern die arbeiten darauf hin.
Okay, und von was für Rabatten spricht man da, damit das attraktiv wird?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die diskutieren wir auch mit jedem Händler natürlich. Und die kann man auch eigentlich nur divers beantworten. Ja, es gibt nicht die eine Prämie, die dort zum Erfolg führt. Nehmen wir mal einen Partner von uns, Design Bestseller, die verkaufen Vitra-Stühle, die verkaufen USM-Möbel. Ja, dort haben wir Leute, die schließen einen Sparplan ab von 10.000 Euro. Aber normalerweise findet man diese höherpreisigen Möbelstücke nicht mit 20% Rabatt. Ja, das heißt, Design Bestseller hat sich für 7% Prämie entschieden. Und ich glaube, das ist auch ganz gut positioniert. Ja. Wohingegen, wenn wir über einen anderen Partner von uns sprechen, Poco, die ja der größte Möbeldiscounter in Deutschland sind, dann geht man dort eher von 10% Rabatt aus. Und ich glaube, so streut sich das je nach Kategorie und je nach Positionierung vom Händler. Und das muss auch in das Pricing und in das Marketingkonzept der jeweiligen Händler reinpassen.
Okay. Und wie seht ihr das jetzt im Moment mit in einer Zeit, wo es keine Zinsen gibt, kann man ja immer sagen, so ist total okay, wenn ich jetzt hier auf so ein Konto drauf spare, in einer Zeit, wo es bei Treasury Public zum Beispiel jetzt ab Oktober 4% Zinsen gibt, wie seht ihr das als ja Konkurrenzprodukt, dass man sagt so, hey, ich will jetzt lieber hier die 4% sparen, als ich hatte bei euch auf der Seite gesehen, da gibt es manchmal dann 2,5% sozusagen Rabatt, dass man sagt so, ich will jetzt lieber hier die 4% bekommen, als irgendwo ohne Zinsen zu sparen.
Ja, sehr gute Frage. Und ich glaube, das ist auch etwas, was der Konsument tatsächlich überlegt, wenn er diese Entscheidung trifft. Jetzt ist es so, die durchschnittliche Spardauer, die ist nicht ein Jahr, sondern liegt deutlich drunter. Ne? Das heißt, wir sehen das bei uns, das sind ein paar Monate, sagen wir mal 6 Monate im Schnitt. Ja? Und wenn wir jetzt von zum Beispiel Pinolino die Kindermöbel und Kinderspielsachen verkaufen, ausgehen und die geben 20% oder Poco 10%, dann ist es gerechnet auf ein halbes Jahr schon eine sehr wirtschaftliche Rechnung, wenn man es vergleicht mit 4% auf ein ganzes Jahr. Ja, sodass wir jetzt mal plakativ sagen können, wir gehen da schon in die Richtung 10x better, wenn sich das jemand wirklich genau ausrechnet.
Okay. Wie viele Sparpläne wurden bei euch dann schon angelegt aktuell?
Also zu Userzahlen geben wir noch keine Auskunft aktuell. Ich kann sagen, dass wir jetzt gerade uns im Deutschland-Launch befinden, zusammen mit 11 Händlern. Und wir täglich sehen, dass die Sign-ups hochgehen und die verschiedenen KPIs, die wir uns anschauen. Aber ich glaube, es ist noch zu früh für uns, darüber groß zu sprechen.
Okay. Dann fragen wir im halben Jahr nochmal nach. wie ist denn eure Marke in dem ganzen Kontext positioniert? Das ist ja bei Fintech auch immer eine sehr wichtige und zentrale Frage. Steht ihr da als Oaks auch mit im Vordergrund? Werden die Leute dann weitergeleitet, sind in der Oaks-App und verwalten da ihr Sparguthaben? Oder bleibt es alles im Poco-Feeling quasi.
Ja, also letztendlich haben wir uns in der aktuellen Phase für ein Co-Branding entschieden. Das heißt, im Vordergrund steht natürlich auf der Webseite im ersten Kundenkontakt die Marke und der Händler, bei dem der Kunde oder der potenzielle Kunde natürlich auch unterwegs ist. Das heißt, Oaks tritt dort als Dienstleister, als Finanzservice-Provider zum ersten Mal auf, aber immer im Co-Branding. Ne? Und auch während der ganzen Savings-Journey ist es so, die Sparpläne sind zugeschnitten auf den einzelnen Händler. Wir mischen dort nicht, sondern wir versuchen, den Funnel des Händlers zu stärken und treten konsequent im Co-Branding auf. Und ich glaube, das wollte ich noch dazu ergänzen. Das hatte ich in deiner Frage am Anfang rausgehört. Wir glauben, dass das Thema Brand extrem wichtig ist. Ich denke, die Zeiten, bei denen man in Fintech irgendwie blaue Farbe und eckiges, verpixeltes Logo gezeigt hat, die sind definitiv vorbei. Also diesen Consumer Appeal zu zeigen als Fintech-Marke, das macht ja N26, Klarna und so weiter, also alles sehr erfolgreich vor. Und ich glaube, das gehört bei uns auch von Anfang an zur Philosophie.
Okay, das heißt aber, wenn man jetzt irgendwie sich ein Sofa bei Poco erspart hat, dann wird einem nicht irgendwie Kindermöbel von eurem anderen Partner eingespielt als weiteres Sparobjekt.
Richtig, also unser Go-to-Market, und da sind wir auch ganz letztendlich aligned mit den Händlern, besteht darin, den Funnel der Händler zu verstärken, zu helfen, Kunden früher zu akquirieren, Kunden auch zu behalten nach einem Kauf. Ja, auf was möchtest du als nächstes sparen? Und dort sind wir eigentlich sehr inklusiv.
Was meinst du mit inklusiv?
Exklusiv.
Exklusiv, okay. Okay. Und im Hintergrund befindet sich ja ein Konto, richtig? Ein Konto mit Karte. Da arbeitet ihr mit dem Unternehmen Modular zusammen. Wie funktioniert das genau? Also wenn ich einen Sparplan mir erstellen will, dann muss ich automatisch auch ein Konto mir bei euch eröffnen.
Genau, also jeder, der Kunde bei Oaks wird, muss sich einmalig verifizieren in Zusammenarbeit mit Modular. Das gibt dort einen sehr schnellen KYC-Prozess, mit dem dann ein
E-Geld-Konto eröffnet wird. Also Identifizierungsprozess.
Ganz genau, ja. Und dort wird dann ein E-Geld-Konto eröffnet im Namen des Sparers. Das heißt, dieses Konto gehört zu jeder Zeit letztendlich dem Sparer. Er hat auch jederzeit Zugriff auf das, was auf diesem Konto gespart wurde, und kann auch jederzeit das Geld wieder rausnehmen. Ja, das ist noch wichtig zu sagen, weil die Leute wollen einfach die Kontrolle über ihr Geld behalten vor dem Kauf. Ja, der Kaufvertrag, der entsteht am Ende. Insofern ist es ein bisschen gegenteilig zur Finanzierung, wo der Kaufvertrag am Anfang entsteht. Und am Ende der Savings Journey haben wir dann zusammen mit Visa eine Debitkarte erstellt, mit der dann der Kunde zurückgehen kann in den existierenden Checkout von Online-Händlern. Das heißt, wir müssen dort im ersten Schritt mal nichts integrieren und kann dort bezahlen.
Und kann da aber auch alle anderen möglichen Sachen mit bezahlen oder nur das, was er erspart hat?
Das ist eingeschränkt, ja, richtig. Also eingeschränkt auf den Händler, falls du das meinst. Aber er könnte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt den Design-Bestseller-Sparplan gemacht oder den Poco-Sparplan, und damit gehe ich jetzt...
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Zu Aldi an die Kasse.
Okay, dann kann er nur bei dem einen Händler mit der Karte einkaufen.
Ganz genau, genau. Das ist das, was ich letztendlich vorhin mit exklusiv meinte. Ja.
Okay. Und wenn man das Geld jederzeit abziehen kann, inwiefern kann man dann sich so einfach vielleicht auch einen schnellen 10% Rabatt quasi holen? Also dass man, also kann man das beschleunigen, dass man einfach das Geld auf einmal überweist und kriegt dann den Rabatt, oder muss man irgendwie 3-4 Monate warten? Wie ist da so die Dynamik?
Also der Rabatt wird tatsächlich erst am Ende gegeben. Das heißt, dann, wenn der Kauf über die Ladentheke geht, dann gibt es auch diese zusätzliche Prämie. Ja, es ist nicht möglich, die Prämien von Händlern auszubuchen. Insofern haben wir da eine kleine Sperre eingebaut. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, der ist auch sehr interessant. Ab wie vielen Monaten, ja, zählt das denn als Sparen? Ja, wenn Kasper jetzt auf die Webpage geht und fängt an zu sparen und zahlt gleich alles ein, dann hat sich der Händler vorher mit Oaks zusammen überlegt, dass wir an der einen oder anderen Stelle eine Minimum-Spardauer hinterlegen, ja, um zu gewährleisten, dass wir nicht mit Traffic, der eigentlich schon kaufbereit ist, in die Quere kommen.
Und wie lange ist das dann im Schnitt?
Meistens gehen wir da mit 1-2 Monaten ins Rennen.
Okay, okay. Und was ist praktisch eure, also eure Durchschnittszielgruppe, was für Menschen, was Alter, was Demografie und so weiter angeht, wollt ihr als erstes als Zielgruppe erreichen?
Das ist sehr spannend. Ich glaube, diese Frage haben wir noch nicht bis zum Ende beantwortet. Aus einem ganz einfachen Grund. Aus der Research geht hervor und aus den ganzen Interviews, dass dieses Sparverhalten in allen möglichen Bevölkerungsgruppen vertreten ist. Natürlich ist Gen Z besonders Fintech-affin und dort wird es irgendwie eine hohe Bereitschaft geben, solche Themen auszuprobieren. Das ist vollkommen klar. Aber trotzdem gehen wir mit Händlern wohlwissentlich so in den Markt, dass wir breit aufgestellt sind. Ja, da ist dann vom Hochpreisigen bis zum Discounter alles vertreten. Und wir erlauben uns jetzt in dieser Phase, in der wir sind, das auch mit den Händlern gemeinsam zu testen und das Produkt zu verbessern und zu schauen, wo wir am besten die Conversion finden und am besten den Fit finden.
Inwiefern, du hast es am Anfang schon angesprochen, dass ihr euch auch so ein bisschen an die Zeit angepasst habt, dass sozusagen jetzt in dieser Zeit es um Sparen mehr geht als noch vor anderthalb Jahren, wo es ja in der Startup-Szene mal gesagt wurde, Cash is Trash, wo das Geld rausgepustet wurde. Und was sich auch auf die Haushalte übertragen hat, dass der Geldbeutel mit dem ein bisschen vorsichtiger umgegangen wird. Inwiefern seht ihr euch da auch so ein bisschen als Abgrenzung zum Klarna-Modell, was ja sehr für dieses Buy Now Pay Later steht? Also ich kaufe jetzt und bezahle auf Rechnung, also in 2 Wochen oder 30 Tagen, oder halt ein richtiger Ratenkauf in 3-6 Monaten. Bezahle ich die Sachen zurück. Inwiefern seht ihr euch da auch so als Gegenmodell?
Ich würde nie, oder so habe ich es auch noch nie begriffen, uns da als Gegenmodell beschreiben, sondern ich glaube, das ganze Thema Sparen, auch beim Händler embedded, das ist komplementär zu all dem, was Finanzierung heute schon an Mehrwert bietet. Dass Buy Now Pay Later ein Problem löst, das ist vollkommen klar. Und dass es seine Daseinsberechtigung hat, ist auch vollkommen klar. Ja, das lernst du, wenn du mit Konsumenten sprichst und auch wenn du mit Händlern sprichst. Die große Gruppe der da draußen, die spart, nach unserer Research sind es 89% der Deutschen, die regelmäßig auf zukünftige Käufe sparen. Die haben einfach noch keine Lösung gefunden, ja, die das dort convenient macht und die das auch als lohnendes Ereignis letztendlich oder lohnende Journey letztendlich gestalten lässt. Und deswegen glauben wir, es ist eine sehr gute Ergänzung zu sagen, der Händler stellt sich auf verschiedenen Payment-Methoden auf und eine davon geht über das Sparen.
Okay, aber wird es dann nicht eine Art Verdrängung quasi geben? Weil ich meine, die Frage, ob man sich einen Kredit für etwas holt oder für etwas spart, ist ja schon beides mal die gleiche Situation, dass man kein Geld hat.
Das ist richtig. Es gibt einen gemeinsamen Painpoint und das ist die Preisbarriere. Es gibt aber, wenn man das genauer analysiert, unterschiedliche Kundengruppen, die auch unterschiedliche Verhalten heute schon haben. Ja, es gibt Kombinationen aus Produkten und Konsumenten. Da passt das Thema Finanzierung sehr gut. Es gibt aber auch Kombinationen aus Produkten und Konsumenten, Dort passt das Thema Finanzierung nicht so gut, um letztendlich diese Preisbarriere zu lösen. Ja.
Kannst du ein Beispiel geben?
Also es gibt, wenn wir mal auf die Konsumenten angehen, den ganz klassischen Sparer, ja, der sich Ziele setzt, der sich selbst den Weg dorthin zeichnet und der nicht bereit ist, Konsumentenkredite für jedwede Produktgruppe irgendwie in Anspruch zu nehmen, insbesondere dann, wenn es auch um größere Price-Tags geht. Ja, also wenn wir über Möbel reden oder Urlaub, dort funktioniert es nicht in allen Bereichen, dass man finanziert.
Okay, und was sind Sachen, wo du sagst, da kommt Produktgruppe und quasi Payment-Methode, wo passt das zusammen, an welcher Stelle?
Was für ein sehr schönes Beispiel ist Pinolino, diese Kinderfirma, mit dem wir zusammenarbeiten. Dort ist es so, junge Eltern bekommen die Nachricht, dass sie werdende Eltern sind, ja, und sind dann vollkommen glasklar auf einer Strecke über die nächsten Monate, wo sie Geld ausgeben müssen. Sehr, sehr planbar. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schöner Use Case, um zu sagen, das erste Kinderzimmer, die Wickelkommode. Ja, und da kann man fast schon an Zeitstrahlen malen, wie viele Monate das in der Zukunft liegt. Und dort bietet es sich an, zu sagen, wir sparen.
Ja, nee, ich meine jetzt auch, du hast ja dargestellt, dass es auch für bei Now Pay Later einen Bereich gibt, wo Produkte und Payment-Methode zusammenpassen.
Absolut. Wenn du das meinst, dann würde ich sagen, niedrigpreisige Kleidung, Fashion, ja, das sind Themen, wo wir dieses Impulsverhalten extrem sehen. Und dort haben Händler auch eine hohe Quote an Finanzierung, gemessen an ihrem Gesamtumsatz. Nichtsdestotrotz kann man auch in diesen niedrigerpreisigen Segmenten über das Thema Sparen als Loyalty-Thema nachdenken. Ja, du kennst vielleicht das Beispiel von Starbucks, die ja über ihre App die Top-Up-Funktion haben, wo letztendlich 1,8 Milliarden US-Dollar auf diesen Wallets von Starbucks liegen, ja, die immer wieder ausgegeben werden für Kaffee. Und das ist definitiv ein Loyalty- und ein Retention-Thema, auch im niedrigerpreisigen Bereich.
Hm, okay. Wie siehst du die Konkurrenz? Ich meine, es gab ja so einen ganzen Trend an Startups global. In Amerika gibt es sozusagen ein gut finanziertes Startup, in Indien gibt es das, aber auch in Deutschland gibt es ja unter anderem Saver, SafeStrike. Saver hat unter anderem so eine Partnerschaft mit Zalando kürzlich verkündet. Wie schlägt man sich da? Ich meine, man kann immer sagen, der Markt ist groß genug, aber am Ende, wenn es um VC-Funding, wenn es um Aufmerksamkeit geht, wenn es um wichtige Händler geht, konkurriert man ja trotzdem immer mit den Peers, die gerade irgendwie gestartet sind.
Also erstmal ist es richtig, ich glaube, entstanden ist es international, das ganze Thema, und ich freue mich, dass es jetzt auch stärker hier ankommt, und das spricht natürlich auch für diesen Trend, ja, wenn weitere Teams sich dort auf die Reise begeben, mit Investoren zu bauen und Lösungen zu finden und auch mit Händlern zusammenzuarbeiten. Ich kann nicht bewerten, wie die einzelnen Unternehmen da jetzt aufgestellt sind, wie weit sie sind. Ich glaube, das, was für uns wichtig ist, ist der Go-to-Market, dort exklusiv mit Händlern zusammenzuarbeiten, embedded zu arbeiten. Das ist, glaube ich, unser Ansatz von ersten Tag an gewesen. Und soweit ich das einschätze, sind wir jetzt mit dem Go-to-Market und der Implementierung und mit dem Launch, den wir jetzt kürzlich dann verkünden werden, mit Poco deutschlandweit, auch gut aufgestellt, um hier Traction zu zeigen.
Okay. Wie funktioniert das im Hintergrund mit eurem Geschäftsmodell? Also an welchen Stellen verdient ihr Geld? Weil es ist ja durchaus auch kostspielig, dann für jeden so ein Konto zur Verfügung zu stellen.
Ja, wir haben uns dafür entschieden, jetzt im ersten Schritt wirklich am Ende der Savings Journey, also dann, wenn der Sparer zum Käufer wird, eine kleine Kommission zu nehmen auf den Kaufbetrag. Der Grund dafür ist einfach, dass wir das Interesse des Händlers und unser Interesse 100% alignen wollen. Es geht am Ende nicht einfach nur um das Sparen und dann sind wir happy, sondern es geht um den Kauf. Und das ist die erste letztendlich Monetarisierung, die wir gebaut haben. Natürlich perspektivisch, du hast vorhin schon bestimmte Themen angesprochen mit Konten und so weiter, ist es so, dass man sich überlegen kann, gibt es Mehrwert zu heben für Oaks, für die Händler und auch für die Endkonsumenten rund um das Thema Zinsen. Und das ist natürlich auch spannend, wenn man so ein Fintech-Modell baut. Aber ich würde jetzt ganz transparent sagen, dass das jetzt im Moment Schritt 2 ist und wir uns eher bei Schritt 1 befinden.
Okay. Inwiefern ist jetzt, wenn man vielleicht Schritt 4, 5 drüber nachdenkt, inwiefern ist da sowas wie Immobilien, das ist ja wahrscheinlich das Thema in Deutschland, wo die Leute am stärksten drauf hinsparen, weil beim Thema Eigenkapital muss man halt einfach einen bestimmten Betrag zurücklegen. Mhm. Inwiefern ist sowas gedanklich auf eurer sozusagen Vision irgendwo auch mit drinne?
Ist tatsächlich eher weit weg, wenn ich offen bin, weil ich glaube, dass es uns bei uns sich sehr stark im Moment um die Konsumentenmärkte dreht und um Savings Journey, die im Monatebereich liegen und nicht im Jahrzehntebereich.
Okay.
Aber tatsächlich, das Thema, also diese Analogie, Bausparvertrag, das hören wir öfter mal.
Ja. Genau, zum Schluss würde mich noch interessieren, ihr seid ja für diese Zeit, sage ich mal, durchaus auch gut finanziert. Wer ist bei euch da eingestiegen? Wer sind eure Investoren? Wer glaubt an dieses Thema hier in Deutschland?
Wir haben letztes Jahr im Sommer eine Pre-Seed-Runde mit Atlantic Labs abgeschlossen.
Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon entdeckt.
Genau. Das habt ihr geleakt, genau, perfekt. Die sind unser Lead-Investor. Und dazu haben wir noch eine Gruppe von Angels genommen aus dem E-Commerce und Fintech-Bereich. Und ja, wie du gesagt hast, sind, glaube ich, da im Moment noch sehr gut aufgestellt, haben konservativ gewirtschaftet und konzentrieren uns auf die Umsetzung.
Okay, wer ist da so bei den Angels dabei?
Ich glaube, ganz wichtig für uns ist der Robin Ritter, der CEO war bei Zalando, der das Thema E-Commerce natürlich in- und auswendig kennt und uns dort mit Rat und Tat zur Seite steht. Genauso wie Lorenz Jüngling, der CPO bei N26 war. Heute ist er bei Moonfair, der uns in der Produktumsetzung sehr viel Ratschläge gibt. Genauso wie auch Tao Tao von Get Your Guide, um mal so ein paar Namen zu nennen. Aber letztendlich eine kleinere Gruppe, mit der wir in engerem Austausch sind. Das war so unsere Philosophie.
Okay. Inwiefern hat euch das geärgert, dass Ruben euch da nicht bei Zalando reingebracht hat und der Konkurrent das bekommen hat?
Ich will das gar nicht so sehr kommentieren, wie nachhaltig diese Partnerschaft ist vom Konkurrenten und Zalando. Weil Piloten haben wir auch gemacht und ich glaube, um einen Enterprise-Kunden zu closen, mit ihm umzusetzen und auch nachhaltig eine Partnerschaft zu entwickeln, braucht es einfach sehr, sehr viel Geduld und viele, viele Monate. Ja? Und ich glaube, da sind wir auch weiterhin in guten Gesprächen, auch mit Zalando und auch diese Firma ist groß. Und ist aber sehr, sehr spannend, dass das Thema dort auf die Agenda gekommen ist.
Ja. Alles klar, Marcel, dann sind wir schon am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für deine Zeit und ja, wir werden genau im Blick behalten, ob dieser Trend sich wirklich durchsetzt und noch größer wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.